Das ist Morgen heute, mit dem wunderbaren Sonnenschein. Genießen Sie das auch so. Mich hat heute Morgen die Losung im Losungsbüchlein so aufgerichtet. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freuen Sie sich an Ihrem Herrn, der Sie lieb hat. Unser Chor singt uns ein Lied. Stimmt das wirklich? Und dann, ja, es stimmt, dass mich nichts von seiner Liebe trennen kann. Ganz bestimmt gilt uns Gottes Jawort. Deshalb feiern wir in diesem Gottesdienst das Abendmahl. Wir wollen es niemand aufdrängen. Sie dürfen nachher Brot und Kelch einfach auch an sich vorüberziehen lassen. Ich will Sie einladen, weil Jesus in Ihrem Leben Ihnen, so wie Sie das schmecken und fühlen, zusprechen will, dass er sein Blut für Sie vergossen hat, dass Sie ihm gehören, im Leben und im Sterben, und dass er sie aus Trauer und Dunkelheit herausführt, so heißt jetzt das nächste Lied. Vielen Dank. Wir wollen jetzt einstimmen und miteinander den Lobpreis anstimmen. Morgenlied, lobe den Herrn, alle, die ihn ehren. 447, die Verse 1 bis 3 und 6 und 7. Wir wollen jetzt nach unserer Ordnung miteinander das Abendmahl feiern und wollen zuerst vor Gott, unserem Herrn, bekennen, dass wir gesündigt haben. In Gedanken, aber auch in Worten und in handfesten Taten. Wir wollen in der Stille vor Gott bringen, was jeden von uns besonders belastet. Wir beten in der Stille. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist, rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte? So antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Euch geschehe nach eurem Glauben. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt und durch seinen lieben Sohn Jesus Christus vergibt er euch alle Schuld, die ihr bekennt und bereut. Und weil Jesus es so geordnet hat, dass wir einander in seinem Namen Sünden vergeben dürfen, so darf ich euch die Gnade Gottes verkünden und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn Sie das wieder plagt und die Erinnerungen hochkommen, dann wissen Sie, das ist der Grund der Vergebung. Dass das Blut Jesu Christi uns freispricht. Wir können uns nicht freisprechen. Der Jesus hat das Mahl selbst eingesetzt in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird und gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nach dem Abendmahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wir wollen doch durch dich im Glauben befestigt werden. Und wir bitten dich, dass du durch dieses Essen und Trinken zu uns redest, dass wir wissen, wir sind mit dir fest verbunden. Ja, das stimmt. Niemand kann uns von dir und deiner Liebe trennen. Amen. Brot und Kelch werden zu Ihnen in die Reihen gebracht, wenn Sie beim Weitergeben des Kelchs, nicht beim Brot, beim Weitergeben des Kelchs, dem neben sich ein Wort des Zuspruchs sagen, ein Wort der Ermutigung. Gott denkt an dich oder Gott hat dich lieb oder ein Bibelwort, das wäre schön beim Kelch. Uns erheben und miteinander den Anfang des 103. Psalmes beten, ein Dankgebet. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir singen miteinander das Lied des Philipp Friedrich Hiller, der sprachlos wurde. Aber was er uns mit seinen Liedern geschenkt hat, das klingt umso mehr weiter. 355, wir singen alle 5 Lieder, mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist der Grundton unseres Lebens, der großen Güte und Barmherzigkeit Gottes zu danken. 355.
Oh.
Jetzt unterbrechen wir und lassen die Frauen den dritten Vers alleine singen, die Frauen. Jetzt singen die Männer. Alle miteinander den fünften Vers. Lukas 9, die Verse 57 bis 62, Seite 85, in den Bibeln in ihren Reihen, überschrieben vom Ernst der Nachfolge, könnte sagen, klare Verhältnisse. Lukas 9, 57. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn, das ist der Weltenrichter, das Wort ist wichtig, ein Bibelwort, der Menschenrichter bedeutet Weltenrichter, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Ich sage Ihnen immer, das Bibelwort ist ein Schock. Dann haben Sie es richtig begriffen. Wenn es Ihr Denken sprengt, dann sagen Sie, geht doch nicht, was Jesus sagt. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber, geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es gibt viele wichtige Lebensentscheidungen, welchen Beruf Sie ergreifen oder ob Sie heiraten sollen oder welche Wohnung Sie beziehen oder ob Sie bauen sollen. Aber die wichtigste Lebensentscheidung ist, wie stehen Sie zu Jesus? Ich muss Ihnen von mir sagen, ich kann es mit Worten nicht beschreiben, wie reich Jesus mein Leben macht. Ich kann nur sagen, jeder Tag ist schade, wo man nicht mit ihm gelebt hat. Es ist so beglückend, so wunderbar, so reich machend. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie es Menschen gibt, die keine persönliche Lebensverbindung mit Jesus haben, haben Sie die, und darum geht's heute, haben Sie eine solche ganz enge Vertrauensbeziehung zu Jesus? Alles andere ist unwichtig. Das ist Wichtige. Darum geht's heute. Nun wird vorher erzählt, dass Jesus durch Samaria gewandert war. Und dort haben die Menschen ihre Türen vor Jesus verschlossen. Sie haben Jesus abblitzen lassen. Und am Ende heißt es, bevor unser Abschied losgeht, und Jesus zog in einen anderen Ort. Darf ich Ihnen heute Morgen sagen, ich habe Angst, dass Sie die Türe vor Jesus zusperren? Sie sind nett zu mir, aber Sie sperren Jesus hinaus. Das wäre so schlimm. Das dürfen Sie nicht machen. Und Jesus zieht weiter, er drängt sich ihnen nicht auf. Er klopft, fragt sie. Und dann geht es um eine klare Entscheidung, um eine klare Antwort. Dann sind wir im Leben viele Menschen begegnet, die mir immer wieder versichert haben, ich wollte gerne glauben. Ich denke, es sind viele auch jetzt unter uns, die sagen, ich wollte ganz gerne glauben, aber ich kann nicht. Und an dieser Stelle des Gesprächs war es immer schwierig. Was soll man jetzt sagen? Ich kann es ja nicht in Zweifel ziehen. Da will einer wirklich. Warum kann er denn nicht? An was liegt das denn? Darf ich mal erzählen an einem Beispiel. Das liegt lange Jahre zurück, als ich noch Vikar in der Nähe Stuttgarts war. Ich vergesse den Abend nie in einem großen Mietshaus. Ich klingle, es war ein Friseur, wo ich dort abends kam nach Feierabend, und da saß ein Mann auf dem Küchenhocker und starrt vor sich hin. Die Frau wollte mich kaum reinlassen, die Wohnung. Und ich merkte, da ist irgendwas los. Und dann erzählen sie, dass das einzige Kind, 13-jährige Tochter, nach einem Verkehrsunfall im Koma liegt. Ach, was kann man da alles tun? Ich weiß nicht, was die Leute gedacht haben, als wir miteinander auch gebetet haben. Aber dann habe ich es bald gehört von den Ärzten, es hat keinen Wert. Sie haben noch mal hier im Listkrankenhaus probiert, das Gehirn zu öffnen. Aber dann sagten die Fachärzte, da hat es keinen Wert mehr. Da ist so eine starke Blutung im Gehirn. Und jetzt auf einmal fingen die Leute zu hoffen an. Die Mutter legt ein Adventskränzchen auf den Nachttisch und sagt, wenn mein Töchterlein, es war das einzige Kind, die Augen wieder aufmacht, sollst doch sehen, wir haben Advent jetzt und so. Mir hat das Herz schier abgedrückt. Ich habe gedacht, ich muss die Mutter darauf vorbereiten, jetzt geht es zum Sterben. Und dann schlägt plötzlich das Kind seine Augen auf und ist 3 Wochen später wieder in der Schule. Eine ganz eigentlich beeindruckende Sache bis heute. Die Frau ist eine Mutter von 2 Kindern. Ganzer Teil des Gehirns hat noch diesen Blutrest, aber sie nur wenige Körperfunktionen eingeschnürt, völlig unerwartet. Wurde damals wegversetzt, aber ich vergesse nie, wie ich auf der Intensivstation diesen Mann noch einmal besuchte. Jetzt war er Patient mit einer ganz akuten Darmblutung. Und wir stehen einander noch mal gegenüber und sagen, Sie können immer noch nicht glauben, wo Gott so viel an Ihrem Leben getan hat. Der Mann guckt mich mit großen Augen an und sagt, ich wollte und ich kann nicht. An was liegt das denn? Die einen sagen, das ist eine Veranlagung. Dem einen fällt es gleich, dem anderen schon. Nein, das ist ein Unsinn. Es liegt nicht an unserer Körperfunktion, an unseren Genen oder was da sein soll. An was liegt das, dass einer nicht glauben kann? Wissen Sie, an was das liegt? An den Beziehungen, die uns mit dieser Welt verbinden. Und das ist bei jedem von uns das schwerste Stück, uns da zu lösen. Und deshalb spricht Jesus das heute Morgen an. Diese Beziehungen. Das ist gar keine Glaubensfrage, gar nicht, dass ich an Jesus meine Fragen hätte, sondern ich kann mich nicht lösen von den Beziehungen, die mich binden und die mich im Unglauben festhalten und gefangen halten. Zuerst einmal möchte ich da einhalten, Jesus fragt genau nach. Jesus fragt genau nach. Also, was fragt er denn genau nach? Da kommt ein begeisterter junger Mann zu Jesus. So was wünschen wir uns. Dass einer nachher kommt und sagt, also ich möchte auch mit Jesus. Ich möchte ihm nachfolgen.
Er soll mein Leben bestimmen. Ich will ihn zum Führer in meinem Leben haben. Und man denkt, dass Jesus ihm um den Hals fällt und sagt, prima, solche Leute suche ich. Ja, ja, Jesus sucht doch Leute, die ihm vertrauen, die ihm glauben. Und Jesus ist ganz cool. Das sagen die jungen Leute, cool. Kritisch, abweisend, zurückhaltend. Ja, aber Jesus muss doch auf jeden positiven Menschen zugehen, der ihm irgendwo ein Zeichen der Zuneigung gibt. Ja, das tut ja Jesus, aber achten Sie bitte darauf, dass unsere Evangelisation auch nicht zu flach wird, zu billig, zu oberflächlich. Jesus fragt nach. Denn jede Glaubensbeziehung hat im Neuen Testament bei Jesus immer nicht nur das Vertrauen, sondern auch das Gehorchen. Und das verschweigen wir oft. Gehorsam, willst du das überhaupt in deinem Leben umsetzen? Ich bin heute oft traurig, wenn ich viele Leute sehe, die meinen, sie könnten andere für Jesus gewinnen, indem sie das Blaue vom Himmel runter versprechen. Wenn du mit Jesus gehst, dann wird alles in deinem Leben wunderbar und schön. Und sie verschweigen, dass Jesus uns auch schwere Wege führen kann. Wie oft hat Jesus davon gesprochen, dass er uns auch den Kreuzesweg führt? Und wie spricht er mit dem jungen Mann, dass Jesus selber in den meisten Nächten nicht mal ein Obdach hatte? Und das darf doch keine Glaubenskrise auslösen. Wo ist der Gott der Liebe, wenn er mir das nicht gibt, was ich so sehnlich erbitte? Er führt uns schwere Wege. Man kann sich so gut vorstellen, wer einmal in Israel war, im See Genezareth, im Taubental, Wadi El Hammam, wo die ganzen großen Vogelschwärme dort in den Höhlen hausen. Da ist Jesus oft rübergezogen, von Nazareth zum See Genezareth. Und da hat Jesus drauf hingewiesen, seh doch mal, da sind doch der Vögel, ich habe kein Nest. Kannst du das um Jesu Willen auch tragen und auf dich nehmen? Warum fragt denn Jesus nach? Ist Jesus gegen gefühlige Bekenntnisse? Nein, nicht unbedingt, aber Jesus sagt, das reicht nicht, das trägt nicht durch im Leben. Kannst du mir Treue geloben, auch wenn ich dich unbegreifliche Wege führe? Und da merken wir, es geht um diesen Gehorsam und noch viel mehr. Wer Jesus nachfolgen will, der wird in einen Zerreißprozess hineingestellt. Was ist denn der Zerreißprozess? Ich bin mit meinem Leben, jetzt überlegen Sie, wie das bei Ihnen ist, im Sumpf der Sünde gefangen. Wenn ich mit Jesus gehen will, zieht mich der Teufel mit 1000 Stricken zurück und will mich abhalten. Wenn Sie mit Jesus gehen wollen, dann wird Ihnen plötzlich alles andere wichtiger. Können Sie durchbrechen und Nein sagen zu liebgewordenen bösen Dingen in Ihrem Leben? Können Sie das umsetzen und sagen, so, ab heute soll das Wort Jesu mein Leben bestimmen. Ich will mich wirklich seiner Autorität unterordnen. Für manche wirkt das ja heute erschreckend mit dem Gehorsam. Und die merken gar nicht, dass das doch Befreiung ist. Das befreit uns, so heißt es in dem großen Barmer Bekenntnis, befreit uns von den sündigen Bindungen dieser Welt, das Wort Jesu. Ich muss doch in meinem Leben einen klaren Schnitt machen. Keine Feindschaft mehr, kein Hass mehr, keine unreine Beziehung mehr, kein unrechtes Geld mehr in meiner Tasche, kein böses Wort mehr über mein Leben. Dass man es wenigstens leid ist, Herr, ich will doch raus. Es geht doch nicht bloß darum, dass ich mein Leben ein bisschen moralisch verändert, sondern ich möchte mich doch unter das Gebot Jesu stellen. Darum hat Jesus diesen jungen Mann zurückgewiesen und sagt, überleg das gut. Das bedeutet doch einen Bruch in deinem Leben. Es geht nicht um feurige Schwüre und um fröhliche Bekenntnisse, sondern willst du es mit deinem Leben konsequent machen? Vielleicht verlierst du deine Freunde, wenn du mit Jesus gehst. Vielleicht bist du einsam, vielleicht schütteln die anderen über den Kopf. Vielleicht fällt dir es manchmal selber schwer. Willst du wirklich Jesus haben? Jesus will uns nicht ködern mit irgendwelchen Versprechungen. Er will uns zu einer klaren Nachfolge führen. Dass wir brechen mit der Lieblingssünde, am liebsten würde ich jetzt mit Ihnen unter vier Augen weitersprechen. Wo ist es in Ihrem Leben? Wo es Ihnen so schwer wird, sagen, ich würde ganz gern mit Jesus ernst machen. Aber ich kann nicht Nein sagen zu Dingen in meinem Leben, Darum fragt Jesus genau nach, und die Nachfolge entscheidet sich nicht an ihrem Vertrauen, sondern an ihrem Gehorsam. Jetzt ein zweiter Punkt. Jesus macht ein herrliches, großes Angebot. Ja, sieht immer so aus, wenn man sowas abhandelt im Evangelium, dass man meint, es ist ein Riesenopfer. Ach, bei Jesus, er wird alle Freude weggenommen, der verliert man alles. Stimmt ja gar nicht, genau das Gegenteil ist richtig. Ich habe Ihnen ja neulich so eindrücklich, wahrscheinlich ist Ihnen auch so unter die Haut gefahren, gesagt, keine Sünde macht Sie glücklich, keine. Aber Jesus gibt ja unvergleichlich mehr, als alle Welt Ihnen bieten kann. Diesen Frieden, die Freude, diese Sicherheit im Leben. Wenn Sie wissen, er ist bei mir, er segnet mich, ich kann mich ihm überlassen im Leben und im Sterben, das ist ja so wunderbar. Und er führt ihr Leben in die Weite. Der Gott, der diese Schönheit dieser Welt geschaffen hat, der will Ihnen doch das Leben nicht vorenthalten, auch das äußere Leben nicht. Sie dürfen sich doch heute an einem gedeckten Tisch sitzen. Sie sind doch nicht einer, der überall verzichten muss. Sie wissen genau, wo Gott das Nein in Ihrem Leben will, wo es böse in Ihrem Leben wird, wo es ungut wird, wo Ihr Leben zerstört wird. Dort will es Gott nicht weiter haben, wo Sie in einer unguten Beziehung zu einem Menschen stehen. Und das ist manchmal so schwer, wenn man da mittendrin steht und sagt, jetzt merke ich, ich müsste eigentlich irgendwo absagen und das kann ich nicht. Und das ist der zweite Mann, der mit Jesus will. Den fragt Jesus, folge mir nach, dann sagt er, ja, ich mache das gerne, aber ich bin noch gebunden, ich habe noch meine Verpflichtungen. Das klingt ja für unsere Ohren wirklich schlimm. Und in unserer Zeit, wo das Elterngebot so mit Füßen getreten wird, kann man es missverstehen. Das gebe ich Ihnen freimütig zu. Man kann es missverstehen, aber so hell sind Sie, dass Sie es nicht missverstehen. Das ist wichtig, dass Sie Ihre Eltern achten und dass Sie auch Ihre Eltern pflegen. Und ich freue mich, dass viele Ihre Eltern auch in Ihrem Hause pflegen, bis zum Schluss oder im Heim besuchen und so weiter. Das ist ja wichtig, eine Aufgabe des Glaubens. Ich weiß nicht, war der Vater gerade gestorben, aber in Israel wird er am gleichen Tag beerdigt. Deshalb ist nicht der Fall. Wahrscheinlich geht es darum, der Vater muss noch gepflegt werden, bis er stirbt. Warum ist denn Jesus so hart? Ich denke an unsere Missionarinnen und ihre Mütter. Wenn die Frau Bastian, die hört da mit über Kassette, Neulingen, die treue Mutter, und ihre Martina, und die lässt sie wieder für 3 Jahre hinausziehen und sagt nicht, ich brauche die Martina noch, bis ich gestorben bin, dann darf sie in die Mission. Sie lässt sie vorher gehen. So was Großes. Die große und weite Aufgabe unseres Lebens sind nicht die Verpflichtungen, in denen wir stehen, sondern über allem, dass mein Leben etwas fürs Reich Gottes austragen soll. Jetzt weiß ich nicht, wo Gott sie berufen hat. Ob sie draußen oder hier sind, überall, sie sollen den Namen Gottes verkündigen. Ich habe das mal erlebt, in Nordostindien, dort in den Bergen, traf ich einen Studenten an einer Bibelschule aus Arunachal Pradesh, das ist im Himalaya, das Gebiet in Indien, das am wenigsten Christen hat. Und da erzählt dieser junge Mann mir, was ich vorher noch nie gehört hatte. Er sagte, ich bin der einzige Christ in meinem Dorf. Und wenn meine Eltern sterben, muss nach unserer Stammestradition ich die ganzen Zauberrieden unseres animistischen Heidentums bestellen. Das geht stundenlang. Und ich bin christlicher Prediger. Ich kann doch das nicht mehr machen. Wie befreiend ist das Wort. Du bist ein Zeuge deines Herrn. Lass dich nicht durch irgendwelche Verpflichtungen davon abhalten. Sieh die Priorität deines Lebens. Wir sind ja alle in Berufsbeziehungen hineingestellt. Und sie sagen, du hast ja gut reden. Du bist freigestellt. Sie haben recht. Aber ich denke jedes Mal dran, wenn ich über die König-Karls-Brücke fahre, da denke ich an den Eddie Ostermann, den früheren Verkaufsdirektor von den Föst Vereinigten Österreichischen Stahlwerken. Die haben die Brücke damals verkauft, die König-Karls-Brücke. Das war so ein Mann, in seinem Berufshöchste geleistet. Aber er sagte, für mich ist das die größte Freude, wo ich bin in der Welt. Abends im Telefon bloß gucken unter evangelisch, wo sind denn meine Brüder? Und dann mit ihnen zusammenzusitzen und mich zu stärken und andere aufzurichten. So werden es viele von Ihnen machen, im Beruf. Das ist so etwas Herrliches, Beglückendes, dass Jesus uns eine ganz neue, wichtige Beziehung gibt. In unseren Pflichten, wo wir arbeiten und leben, seinen Namen zu verkünden und die Herrschaft Jesu auszurufen. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Darum will Jesus, dass wir nicht hängen bleiben an den sündigen Beziehungen unseres Lebens, sondern dass wir freie Leute sind, die ihm dienen können. Dass wir Zeugen Jesu sind. Was Herrliches, wenn einer am Grab der Eltern das bezeugen kann und sagen kann von der großen Gottesherrschaft. Aber nichts darf uns in diesem Reden vom Reich Gottes überhaupt bremsen und hindern. Noch das Letzte, Jesus gibt uns eine ganz neue Blickrichtung. Sagt er Ihnen am Anfang, also es gibt Leute, die sagen, ich will glauben, aber ich kann nicht. Und jetzt sage ich Ihnen, bei uns allen, bei jedem von uns war das das Schwerste bei der Bekehrung, uns zu lösen. Und es bleibt das ganze Leben ein Problem. Immer wieder zu lösen aus sündigen Beziehungen in den Gehorsam Jesu hinein. Da wird man nie damit fertig. Da lernt man immer wieder Neues. Und das ist so schwer, denn ich kann nur glauben, wenn ich gehorsam bin. Der Satz muss dann kommen. Wenn einer sagt, ich will, aber ich kann nicht. Dann sage ich, und nur wenn Sie anfangen, den Weg des Gehorsams zu gehen, können Sie glauben. Weg der Befreiung. Und dann sagt einer, aber ich muss noch heim und muss noch ein Abschiedsfest machen. Eine Party, meine Freunde einladen, ist doch nichts Schlechtes. Ist ja extra gut, dass bei Ihnen auch unten so ein Zeichen dran ist, dann steht 1. Könige 19, Vers, was weiß ich, 20. Haben Sie es in Ihrer Bibel beobachtet? Gucken Sie nochmal rein. Wie der sagt, ich mache da ein Fest, das ist im Vers 61. 1. Könige 19, Vers 20. Was ist denn da der Vergleich? Da war der Elisa beim Propheten Elia und der hat gesagt, ich möchte noch ein Fest machen mit meinen Eltern, möchte ein Abschiedsfest machen. Der Elia hat es ihm erlaubt. Also Sie sehen, das ist nicht schlecht, wenn man ein Abschiedsfest macht. Er sagt nur, bedenke, was ich dir getan habe. Vergiss über deinem Abschiedfeiern nicht die Berufung. Wie viele Leute können nie in ihrem Leben ein brauchbarer Zeuge Jesu werden? Warum? Weil sie ihm ungehorsam gehalten sind. Sie bleiben ein ganzes Leben lang humpelnd. Sie werden nie frei kommen, nie zur Freude. Dietrich Bonhoeffer hat ja das einmalige Buch, es gibt es im Moment, wenn ich recht sehe, nicht zu kaufen, von der Nachfolge geschrieben, wo er sagt, unsere Christenheit in Europa leidet darunter, dass die Leute was wissen vom Christenglauben, aber es nicht im Gehorsam umsetzen. Und jetzt haben sie das schlechte Gewissen und nie die Freude. Und sie werden nie befreit zum Tun. Der hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Jesus nimmt das Bild vom Pflug und sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Ja, warum guckt er zurück? Entweder guckt er zurück, um zu sehen, sind meine Furchen gerade, oder guckt er zurück und sagt, oh, was habe ich für gute Furchen gemacht. Es kann auch Selbstlob sein, Begeisterung über geleistete Taten. Wer den Acker pflügen will, muss genau einen Punkt anvisieren und sagen, sonst werden die Furchen nicht gerade. Wir haben heute andere Bilder. Denken Sie an einen Piloten, der durch den Nebel fliegt. Der braucht seine Funksignale und muss seinen Kurs halten. Sonst kommen doch woanders raus und es gibt eine schreckliche Katastrophe. Wenn Sie den Kurs halten wollen in Ihrem Leben, können Sie sich nicht orientieren an allen aufregenden Ereignissen. Da werden Sie hin und her geschoben, die Menschen reden auf Sie ein. Nachfolge Jesu heißt, Ihre Augen fixiert auf Jesus. Was heißt das? Wenn Sie am Morgen des Tages beginnen, das Wort Gottes aufschlagen, heute morgens Losungsbüchlein, und da steht ja der Spruch für unseren Sonntag drin. Kennen Sie es noch, wie der heutige Sonntag heißt? Nach unserem Merkvers. Heute sind wir Oculi, das was mit den Augen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Passt doch wie genau. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Sehen Sie stets auf den Herrn. Unsere Kranken, die gucken dem Doktor in die Augen. Ja, da kriegen sie Angst, wenn sie den besorgten Blick sehen. Gucken Sie auf Jesus, der Ihnen das Wort des Friedens gibt. Schauen Sie auf seine Wunden, wo es Ihnen versichert. Ich lasse dich nicht aus meiner Liebe fallen. Fixiert auf Jesus. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Jesus macht uns ein großes Angebot. Und er ruft uns, dass sie die Zeit ihres Lebens füllen und was Großes in dieser Welt mit ihren Gaben hier tun, für ihn und für seine Königsherrschaft. Und ich hoffe, dass Sie nicht nur ein begeistertes Ja sagen, sondern dass Sie sagen, und ich will's mit meinem Gehorsam bekräftigen. Amen. Wir singen noch, mir nach spricht Christus, unser Held. 385, die Verse 1 bis 3 und dann noch den sechsten Vers. 385. Wir wollen beten. Du barmherziger und freundlicher Heiland, wir wollen dir danken, dass du anklopfst bei uns und uns rufst, dass unser Leben nicht nur um uns selbst kreist, sondern dass du einen Ruf hast, dass wir in unseren Aufgaben und Beziehungen, wo wir leben, Zeugen deiner Macht und deiner Herrschaft sein dürfen, dass wir es in dieser gottlosen Welt sagen dürfen. Du lebst und du bist Herr. Und wir können deine Macht und Liebe erfahren. Herr, vor dir ist auch offenbar, wo wir gefangen sind, gefangen in unsere Gier, unsere Gefühle, unsere oft bösen Gedanken und Feindschaften. Herr, vor dir ist unser eigensinniges und störrisches Herz bekannt. Und wir wollen dir doch gehorsam sein. Wirke du einen neuen Anfang und hilf uns, dass wir heraustreten können, unser Leib und Leben für dich darbringen, zur Liebe, zur Freude für andere. Und so bitten wir dich, dass du unsere Beziehungen heiligst, unser Leben benützt, dass du dadurch wirken kannst. Nimm auch unsere ganzen Gemeindegruppen und Kreise dazu, dass wir etwas zu deinem Lob sein können. Wir beten für die Stadt, für die Menschen, in denen wir wohnen, dass wir ihnen etwas weitergeben können von dir, von deiner Liebe und von deiner Güte. Herr, du kennst die Trauernden, die Einsamen, die Verzagten. Gib uns Weisheit und Geschick, dass wir so von dir weitersagen, dass es einladend wirkt für andere. Und wir bitten jetzt auch, dass du die stärkst, die in deiner Nachfolge auch viel verlassen haben. Dass sie nicht zurückblicken, sondern vorwärts blicken auf deine neuen Aufgaben, dass sie fixiert sein können auf dich und fröhlich ihre Straße ziehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, geschehe wie im Himmel, so in Erden. Täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz, um die ganze Reihe zu verkündigen. Drüben liegen die Gemeindebriefe für unsere Helfer. Danke, dass Sie mitmachen. Die nächsten 14 Tage sollen die zur Verteilung kommen, so zum 15. März, das wird richtig. Vielen Dank, wer uns auch da helfen kann. Soll ein Gruß hier sein an alle, die hier wohnen. Für die anderen, die können die hinten mitnehmen. Wir haben einen neuen Notizenzettel, der liegt auf Ihren Plätzen. Da sind eine ganze Reihe von Termine, die sind schon nächste Woche. Da ist dieser der so schöne Zusammenkünfte von den Bienen oder, gucken Sie mal, dann so eine Norwegenreise und so weiter. Heute Abend ist Abendgottesdienst und dann Seniorenkreis am Dienstag oder Frauengruppe trifft sich. Dann, das ist in 14 Tagen oder in 13 Tagen, diese Mitarbeiterzurüstung, Gemeindeprofit, da liegen hinten auch die Zettel. Jetzt müssen Sie die mitnehmen und sich dort versorgen und das alles ansehen. Und es steht auf diesem Notizenzettel, treffe ich müde Leute an, die lesen es nicht, das ist schwierig, ich kann es dann auch nicht alles nachholen. So, da steht alles Wichtige drin. Wir haben die neue Regelung eingeführt, dass die, wo wir sonst früher übergeben haben, die Spendenquittungen, die brauchen auch von den beiden Werken, und das hat immer so viel Zeit gebraucht. Wir haben die jetzt drüben im Lädle, seit Anfang des Jahres, da stapeln sie immer mehr, alphabetisch geordnet. Sie können dem Kasten selber die rausnehmen, das wissen ja alle Betroffenen, ob Gemeindespende, Hilfe, Brüder oder christliche Fachkräfte, die Quittungen haben wollen, liegen die Briefe drüben. Wenn Sie einfach vorbeigehen und die dann mitnehmen, das wäre gut, können Sie selber raussuchen und das machen wir jetzt die Regelung so, weil das einfacher ist. Dann in unserem Kindergarten wird die Stelle einer Erzieherin, einer Kindergärtnerin zu 100% frei. Ob als Leiterin oder als Zweitkraft zu 100%, eine ausgebildete Erzieherin. Wenn jemand unter uns ist, der sagt, da wäre ich interessiert, oder wenn Sie jemanden kennen, wir freuen uns natürlich ganz besonders, wenn es jemand ist, der eine Nähe, innere Nähe zu unserer Gemeinde hat, melden Sie sich doch dann bitte im Kindergarten. Das ist das Beste, können Sie auch alles Nähere erfahren. Jetzt habe ich nur irgendetwas vergessen. Was war es noch? Ist noch was abzukündigen? Das ist immer mein Schreck, dass ich noch was vergessen habe. Gut, das Opfer heute ist für die Studienhilfe von der Kirchenleitung bestimmt. Und nun wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns. Und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.